scala.
Eine Sendung für all die, die in einer Mühle hocken. Wo man beim Eintritt duschen muss.
Scala. Die Leiter.
Meinst du, die Leiter hebe?
Die muss nur einmal heben.
Meinst du, sie hat genug lang?
Scala, Scala, die Leiter, jeden Sonntag am 12.88,1.
Ciao zusammen.
Hallo.
Es ist Sonntag, der 28. September.
Und heute haben vielleicht auch ein paar, die sonst immer zu spät eingeschaltet haben, rechtzeitig den Knopf gedreht. Vor das Stück war von Elvis Costello, Watching the Detectives. Und der Detective von der Kantonspolizei ist sicher zu auf Empfang eingeschaltet. Listening, das kann ich
das. Aber nicht begrüßt. In der Technik sind der René und der Bucci und im Studio
ist Claudia.
Und der Jürgen und der Endo.
Und der Endo.
Und was wir heute bringen, das ist am Anfang eine Fortsetzung von der letzten Sendung, also ein bisschen neuerer Bericht noch zum Verein Chance Schweiz. Anschließend kommt das ein Auszug aus einem Gespräch mit dem Peter Weisshaupt über Gesamtverteidigung.
Auszug, muss ich sagen.
Auszug, ja, Ausschnitt.
Das ist ein Gespräch, das wir etwa vor drei Wochen mit ihm gemacht haben. Mhm.
Und am Schluss dann noch etwas zu der Internierung der Tamilen in Bern.
Oder zur Internierungstradition überhaupt in diesem Land.
Ja.
Gestern und heute.
Und morgen.
Was?
Nie
mehr. Also gut.
Dream that must make you think her cure.
auch, dass sie Clean Cut Kid war mit Textones. Und insofern die, die Musik ein bisschen gut kennen, vom Scala wissen, dass sich da über das Badzimmerfenster Bob Dylan hat reingeschlichen.
Die Telefonnummer möchte ich auch noch durchgeben. Das ist 252 84 00. 252 84 00. Man kann uns anrufen für Musik, eventuell Wünsche sofort. Und für Beiträge zum Inhalt der Sendung vielleicht mit Vorteil im zweiten Teil, wenn so die Gesprächskassette von der Voraufnahme abgelaufen ist. Dass wir die nicht müssen zu fest unterbrechen.
Und jetzt vor der Kassette noch, also jetzt, wie gesagt, zu der Chance in Schweiz. Wir haben letzten Sonntag kurz davon geredet. Und finde es noch wichtig, noch mal etwas genauer zu dem etwas zu sagen, weil der Verein noch recht wichtig ist im Zusammenhang mit der offensiven Propagierung von der Gesamtverteidigung, die in letzter Zeit betrieben wird von verschiedenen Seiten. Gegründet wurde der Club genau am 3. September 1984 mit dem Untertitel und Ziel «Verein für Information über Gesamtverteidigung». Die Gründer und ein paar wenige Gründerinnen sind davon ausgegangen, dass es gescheiter sei, wenn eine private Vereinigung die Propaganda betreibe. Das komme nämlich bei den Leuten besser an, als wenn von amtlicher Seite etwas gemacht werde. Dazu sagt der Altbundesrat Fritz Honecker, der Präsident ist von diesem Club, in der Allgemeinen Schweizerischen Militärzeitschrift, Zitat, die Zentralstelle für Gesamtverteidigung muss sich etwas zurückhalten, weil die Öffentlichkeit zwiespältig reagiert, wenn eine Amtsstelle intensiv zu informieren beginnt. Und im gleichen Interview, wenn der Bund aus politischen Gründen offenbar nicht umfassend orientieren darf, dann muss es jemand anderer tun. Zum Beispiel eben Chance Schweiz. Wie privat der Verein Chance Schweiz in Wirklichkeit ist und was er für einen politischen Hintergrund hat, das sehen wir dann nachher noch, wenn wir zu der personellen Zusammensetzung kommen. Zuerst jetzt noch zu den Aktivitäten. Anvisiert werden vor allem drei Zielgruppen: Journalisten, Lehrer und Pfarrer. Aber nicht irgendwelche, sondern sorgfältig ausgewählte. Zu den periodischen Pressegesprächen, die zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr stattfinden, werden also immer die gleichen paar Journalisten eingeladen. Und auch bei der Schule ist es so, dass sie ganz gezielt bestimmte Lehrerinnen und Lehrer angehen, die empfänglich sind für die Idee, die Gesamtverteidigung an den Schulen zu propagieren. Und gerade da will sich der Verein nützlich machen, weil nämlich das EMD vor ein paar Jahren das hat mal probiert, quasi einen sicherheitspolitischen Unterricht obligatorisch einzuführen. Und das ist ja aber ein bisschen abgeschifft damit. Und jetzt probieren sie es eben so zum Hintertürli ein, indem sie über einzelne Lehrer und Lehrerinnen das versuchen durchzusetzen. Und sie tun auch Lehrmittel in diesem Zusammenhang basteln. Gesamtverteidigung und Schule ist übrigens das Schwerpunktthema von diesem Verein für 1986. Vorgesehen war auch eine gross angelegte Kampagne zum Notvorrat. Die hat den Frühling eigentlich stattfinden müssen. Also ich habe das aber nicht mitbekommen. Es ist möglich, dass ich wegen Tschernobyl das wieder ein bisschen zurückgestellt haben, weil sie wahrscheinlich nicht haben können sagen, was man jetzt da genau so horten und was nicht.
Ja, mal einfach Batterien statt Frischeier.
Unglückliche Batterien.
Früchte aus Südafrika statt Frische von hier und so.
Das ist ja gut, also, so weit sind sie aber offenbar nicht gegangen. Also, ich muss sagen, ich weiss es einfach nicht, ob die Kampagne die stattgefunden hat. Weil vorgesehen wäre sie gewesen, auf Frühling 86 eben. Das kann ja immer noch kommen. Nach eigenen Angaben hat der Verein mittlerweile 450 Mitglieder. Die Zusammensetzung sieht so aus. Der Präsident ist, wie gesagt, der Altbundesrat Fritz Honecker. Die beiden Vizepräsidenten sind der Alt-Korps-Kommandant Enrico Franchini und der SP-Regierungsrat von Fribourg, der Félicien Morel, ehemaliger Bundesratskandidat. Der Questor, ich weiß nicht, was das ist, aber es gibt nicht einen Verein, das ist der Toni Cipolla, Delegierter vom Verwaltungsrat vom Möbel Pfister. Und der Leiter der Geschäftsstelle ist der Robert Neff, Lizziur, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ETH Zürich und Geschäftsführer am Liberalen Institut. Und dann hat es noch Leute, also ich tue da nicht alle vorlesen, nur ein paar noch. Also aber zum Beispiel eben der Heinrich Buchbinder, der in dem offiziellen Blatt von der Chance der Schweiz aufgeführt ist, einfach schlicht als Publizist. Er ist aber der sicherheitspolitische Berater von der SP Schweiz. Und dann kommt nachher der Nationalrat André Gauthier. Er hat an der Genfer Tagung von 1980 von der World Anti-Communist League, genannt Wackel, über die schweizerische Demokratie referiert. Die Wackel ist 1966 in Südkorea gegründet worden, hat etwa 100 Mitgliederorganisationen in 80 verschiedenen Ländern.
Und ist direkt vom CIA koordiniert und ausgerichtet.
Ja, und unterstützt eben dementsprechend auch zum Beispiel die Arte und also Contra in Nicaragua. Das war der Herr Gauthier.
Ja, das ist wenigstens alles klar bei dem.
Ja, es ist noch bei anderen einiges klar. Also dann kommt der Nationalrat François Jeanneret. Er ist Mitglied von dieser Studiengruppe von Ruth Meier, was darum gegangen ist, über den
Frau
und Einbezug von der Frau in die Gesamtverteidigung. Gabriela Kux, sie ist Präsidentin vom MFD, also Militärischen Frauendienstverband Zürich. Der Ständerat Franz Muheim, der offenbar also jeweils zitiert wird als sehr bewandert in der Gesamtverteidigung. Der Dr. Benno Schneider. Er ist Rechtsanwalt, also wird als Rechtsanwalt aufgeführt, ist aber Chef vom Leitungsausschuss der APF. Das ist die Arbeitsgruppe Presse- und Funkspruch. Von der reden wir später noch, die hat auch ihre Funktion im Zusammenhang mit der Gesamtverteidigung. Dann wäre dann noch der Frank Seethaler.
Den kennt man auch.
Dann sonst noch die Brigadier Sonderegger und der Divisionär Stutz und die Irene Thomann, geborene Bauer, wo Vizepräsident ist vom Bund der Schweizerischen Frauenorganisationen und Mitglied vom Rat für Gesamtverteidigung. Dann wäre weiter noch der Dr. Phil Hermann Wanner, Altregierungsrat. Er ist im Patronatskomitee von der ASA. Das ist Arbeitsgruppe Südliches Afrika. Und dort hockt er zusammen mit der schönen Vieve Aubry, Ulrich Brehmi.
Blocher.
Der Blocher ist der Chef dieser Gruppe. Und drin ist auch noch der Heimann vom Ostinstitut. Das ist also immer so der gleiche Klüngel, der in diesen verschiedenen Vereinen rumhockt. Im Verein Chance der Schweiz ist auch noch der Dr. Kurt Werner. Er ist Präsident vom SAD, ehemaliger Schweizerischer Aufklärungsdienst. Heute heisst das unter der gleichen Abkürzung Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Demokratie. Ist Mitglied im beratenden Ausschuss vom Ostinstitut. Ist ebenfalls im Patronatskomitee von der ASA, also von der Arbeitsgruppe Südliches Afrika. Und ist Gründungsmitglied vom Verein, also Aktion Kirche, wohin? Dann ist noch weiter der Sigi Wittmer, den man noch kennt. Der ist im Zentralvorstand vom Hofer Club noch und beim Radio Z. Und ist, also die Liste, die ich da habe, Namensliste, die ist aus dem 85. Und da ist auch noch aufgeführt Dr. Alfred Wieser. Er war der Direktor dann von der Zentralstelle für Gesamtverteidigung. Ist es aber mittlerweile nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob er
auch noch in diesem Verein ist. Er hat da irgendwie...
Was hat es gegeben?
Es hat da irgendwelche Skandale gegeben. Und, um Führungsschwäche und Eifersuchtsdrama. Alles in dieser Zentralstelle für eine Gesamtverteidigung, sodass nachher der Delamura hat ihm da irgendwie...
Neugelegt.
Nein, nicht nur neugelegt, sondern hat ihm einfach den Schuh in den Arsch geknallt. Und jetzt gibt es noch einen riesen Prozessschwanz nach dem Mann. Weil der fährt sich jetzt einfach gerichtlich wehren und so. Das könnte eventuell noch ganz interessant werden. Auf jeden Fall ist es am EMD ist es, glaub, das Ganze recht peinlich, wie das gelaufen ist.
Ja, so Säge, die da so rausgedrückt
ja,
werden, selbst hässlich so. Und plaudern aus den Schuhen.
Ja.
So. Das könnte spannend sein.
Was ist mit der Kirche, wohin? Da,
Kirche, wohin? Das also, ich weiß nur, dass das so irgendwie. Ich glaube, die tun sich vor allem mal kümmern um die Unterdrückung von der Religion, also von der christlichen in der UdSSR und so.
Und in Nicaragua, glaube
ich. Wahrscheinlich auch. Also, es sind all die Clubs, die ich jetzt vorher gesagt habe, also die Arbeitsgruppe Südliches Afrika, Ostinstitut, Aktion Kirche, wohin sie auch bei dem Verein Demokratisches Nicaragua, wo gestern hat, unter etlichen Schwierigkeiten den Röchsten zum Präsidenten gewählt. Also, ja. Das ist, die hocken da immer auch. Zusammen. Zum Schluss vielleicht noch, dass der Verein Chance Schweiz hat natürlich eine gute Adresse, Bahnhofstrasse Zürich, beim Rechtsanwalt Corradi.
I ain't gonna work on my gas farm no more. Scrub those floors. You see, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. National Guard stand around his doors. Liberty, I ain't gonna work for Maggie's bar no more. Well, I try my best to be just like I am. But everybody wants me to be just like them. They sing while I slave and I get bored. You see, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. You better believe it. Ain't gonna do nothing yet.
Salomon Burke, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Jetzt wollen wir anfangen mit dem Gespräch mit dem Peter Weisshaupt. Der erste Ausschnitt versucht die Wurzel von der Gesamtverteidigungsideologie, wo der Peter die Anfänge davon in den 30er Jahren ansiedelt, zu skizzieren. und die aneinander über die seit heiligen Jahrzehnten ablösenden organisatorischen Erscheinungsformen irgendwie ein bisschen aufzuzeigen und zu benennen.
Verteidigung ist das und um einen nationalen Verteidigungswille, das wieder zusammenzubringen. Muss vielleicht, hat das glaube wahrscheinlich schon beim letzten Mal gesagt, und muss vielleicht nochmal darauf zurückgehen, woher das Konzept kommt, also die eigentlichen Ideen und Konzept kommt eindeutig aus der 30er Jahre bis vor allem aus der Kriegszeit, wo
das ein Experiment von der Einbindung von der Linken
zum Beispiel,
in das nationales Bündnis.
Ja, oder im Gegensatz zu anderen Ländern ist ja das in der Schweiz passiert, oder? Ist das auch gelungen? Und ist das auch ein überlegtes Konzept gewesen? Eine von der Grundlagen ist das gewesen, dass relativ klar das Bürgertum nicht wollte, die Arbeiterbewegung mehr ausklammern, sondern integrieren und unter der nationalen Behauptung und Verteidigung. Der Plan Wahlen mit seiner ungeheuren kriegswirtschaftlichen Implikationen, wo ja unsere Gesellschaft viel, viel mehr staatlich geprägt haben, als wenn man es vergleicht, zum Beispiel mit Amerika, gibt es das kaum so die wirtschaftlichen Vorstellungen wie in der Schweiz, oder? Wo auch heute noch eigentlich die Stellung der Bauern durch das wesentlich ermöglicht worden ist, durch die kriegswirtschaftliche quasi Notwendigkeit von einer autarkischen Produktion. Also das hat ja mit freier Marktwirtschaft oder so, hat ja unsere Landwirtschaftspolitik nichts zu tun, oder fast nichts zu tun. Also das sind Elemente, die noch aus dieser Zeit kommen und wo getragen haben, die weitergeführt worden sind.
Das hat natürlich zum Elko nicht viel zu tun mit der freien Marktwirtschaft. Zum Beispiel der Weizenexport, der würde nachher in so einem Fall würde auch zu den Kriegswaffen. Dass der
ja, nein, ich denke nur, die doch sehr, also die ganze Subventionspolitik, das ist nicht einfach, das ist die ganz starke Unterstützung der Landwirtschaft, das ist nicht einfach, es kommt nicht von das ist nicht selbstverständlich, bis jetzt Amerika so nicht, im Gegenteil, oder? Dann sind sie immer mehr. Das als Beispiel, oder? Die eigentliche Erhaltung von dem Bauernstand, das ist wirklich als nationale Hauptaufgabe, oder als eine von den nationalen Hauptaufgaben definiert worden, hat schon in den Anfangsjahrhunderten und 30er Jahren zu einer gewissen Politik geführt, hat aber auf eine Art, ist durch die durch den Krieg, also durch die Kriegssituation, ist denn das überhaupt zum eigentlichen Träger gekommen. Die Strukturen sind ja nachher nicht abgebaut worden, sondern die sind in den vielfältigsten Formen sind die entweder weitergeführt worden oder modernisiert worden. Beispiel Kriegswirtschaft haben wir dann einfach den Namen von den Ämtern geändert. Aber eigentlich Politik ist weitergeführt worden. Oder als Beispiel die Ausschaltung vom Parlament ist also etwas, oder? Wo im Krieg also
Notstandsgesetz
und die Ausschaltung vom Parlament, das ist ganz klar gewesen. Das ist nachher ja weitergeführt worden mit Notstandsgesetz, wo Ermächtigungsgesetz, oder wo ja erst, glaube ich, unter dem Druck von einer Volksinitiative im 1949 oder so ganz knapp wieder abgelehnt worden sind. Aber eigentlich hätten sie das Vollmachtregime quasi weiterführen, oder? Und
das gibt es nicht mehr jetzt.
Nein, das hat man durch das im 1949, glaube ich, 48 oder 49 ist da.
Aber Kompetenz hat der Bundesrat immer noch auf eine beschränkte Frist.
Er hat immer noch solche Kompetenzen, ja, das gibt es immer noch. Aber einfach die Fortführung vom 45 könnte einfach nahtlos weiterführen, ja. Oder quasi gar nicht mehr. Oder dann auf einer. Es hat sich natürlich dann zum Teil auch wieder aufgelöst. Man hat nach dem Krieg ein Aufbauarbeiter gesehen, man hat dann nicht mehr so viel Wissen vom Krieg und zurück und so. Ist natürlich einiges auch wieder zerfallen und so, aber zum Beispiel der Zivilschutz, das ist ja etwas, wo seine eigentliche Erprobung, also das kommt aus so, wenn man dann sagen, aus so Survivalist-Bewegungen aus Anfangs vom Jahrhundert oder aus den 20er Jahren, also überspitzt gesagt, die hier dem Staat nicht mehr vertraut haben und sich selber haben verteidigen und ihren Schutz selber übernehmen. Also all die, zum Teil so die Freischärler gehen und all die fast zivilen Bewegungen, fast antistaatliche Bewegungen, die man ja zum Teil heute auch hat, wo aber sich verteidigen und schützen. Das ist ja aus dem heraus sind eigentlich Grundlagen von dem Selbstschutz, das hat früher Selbstschutz geheissen, oder Heimatwehren, oder dann eben immer weitergeführt worden, Luftschutz und nachher, nach dem Krieg, dann in die eigentlichen Zivilschutzorganisationen. Das hat vorher so nicht gegeben. Es hat natürlich so die Verdunkelungsaktionen während dem Krieg. Es hat natürlich Keller ausgebaut und all das Zeug und so. Das hat es schon gegeben, aber im Krieg hat man dann gemerkt, dass das eigentlich heisst. Also das ist also nicht umsonst, übrigens ist der Name von Luftschutz auf Zivilschutz abgeändert worden, weil der Begriff Luftschutz ist Leute, die noch den Krieg erlebt haben, ist mir ganz wahnsinnig negativ geprägt. Also das, du jetzt in Italien oder in Deutschland oder so, die Leute assoziieren vor allem Bombenangriffe und wie sie haben Keller und vor allem Frauen und Kinder und so.
Ja, und der Begriff der Zivilschutz ist auch weiter gefasst.
Ist auch weiter gefasst in dem Sinn, ja. Ja.
Also der entspricht schon der Entwicklung, oder?
Ja. Und ich würde sagen, es ist dann so bis in die 60er und so, ist dann quasi so der bauliche und organisatorische Aufbau vom Zivilschutz versucht, also vorantrieben worden, der heute abgeschlossen ist, also heute wesentlich, würde ich fast sagen, abgeschlossen ist. Haben dann aber die moderneren Bedrohungsbilder, die sich entwickelt haben, haben dann aber immer mehr Bedeutung bekommen. Also das Gesamtverteidigungskonzept stammt ja aus dem Jahr 1973, und das ist die erste größere Energiekrise, die Ölkrise, und das hat hier ganz wahnsinnig. Da haben die das also als das Hauptproblem eigentlich definiert. Die sichere Energieversorgung mit all den Implikationen, die das bedeutet. Die Ausarbeitung von Rationierungsplänen und Sicherstellungsplänen, die Lagerung, die Ölkavernen, die es da überall bauen, all das Zeug, das ist also da hat man im Gegensatz zu der militärischen Bedrohungsdefinition, die Russen oder die Regel der Russen, ja, ist die Gesamtverteidigung der gesellschaftlichen, also fast übergreifend, der gesellschaftlichen Bedrohungsbilder, nicht mehr genau einfach das militärische Bedrohungsbild, sondern der Bestand für unsere moderne Gesellschaft können schützen und zu halten. Dazu gehört natürlich die Energie, oder? Es gehört aber auch.
Könntest du sagen, dass es eine Umkehrung widerspiegelt vom Hauptschwergewicht Ost-West nach Nord und Süd?
In einem gewissen Sinn, ja. Ja. Also nicht nur. Ich meine, man geht immer noch von Subversion und modernen Kriegsdings aus. Aber die Problematik ist ausgedehnt worden. Ja, also, ich könnte mal ein Beispiel nehmen. Ein ganz aktuelles Beispiel ist jetzt mit der Bedrohung durch Flüchtlinge aus der dritten Welt. Das wird ja als Bedrohung, also als eigentliche Bedrohung für unser Staatswesen heute aufgefasst und definiert von der Gesamtverteidigung und dementsprechend auch Lösungen quasi ins Auge gefasst. Also mit der Revision des Asylgesetzes soll jetzt ja die Möglichkeit geschaffen werden, so Notstandsmassnahmen, die sonst ja nur eingesetzt werden können bei einer eigentlich Krisen- oder Bedrohungslage in ganz normalen Zeiten, wenn quasi die Asylantenflut so definiert wird, dass es das genug ist, eigentliche Notstandsmassnahmen einzuführen und dort bis hin zu unter den Ägiden und unter der Leitung von Gesamtverteidigungsmassnahmen. Beispielsweise die Dienstverpflichtung von Angehörigen von Hilfswerken, Übernahme von Heim oder Lager oder durch Gesamtverteidigung zum Beispiel. Koordiniert wird das vom Justiz- und Polizeidepartement, wo auch der Zivilschutz unter sich hat. Die Sachen nennt, oder? Also als Beispiel von der Bedrohungsanalysen und quasi die Antwort von Gesamtverteidigungsideologie und Apparat auf das. Eben früher war es beim Öl, wo man das. Die Schweiz hat ja nicht direkt die Möglichkeit, wie die Amerikaner oder so, Truppen zu schicken oder sich sonst irgendwie so direkt. Können zittern, aber von dem her sind auch die Überlegungen dort dann sehr, sehr viel mehr auf Sicherung, auf Anliegen von Vorräten zum Beispiel und alles Zeug geleitet worden. Und sogar bis hin zu der ganzen kriegswirtschaftlichen Notstandsmassnahmen.
Rolling Danny von der Fall. Fool them all. Rolling Danny, he was a rolling man, and go. And three, four, five, six cats ring them against the wall. From a rolling daddy, he was a rolling man, and go! Well, everybody's talking about a working man. Everybody's talking about a rolling man.
Im nächsten Ausschnitt wird die Rede sein von der Rolle von der APF. Wie heisst die APF richtig?
Abteilung Presse und Funkspruch.
Und nach dem Gesprächsausschnitt kommt wieder ein Stück Musik und nachher zum gleichen Thema, auch nach der Musik, geht es dann weiter. Nämlich über das genauere, die Auswahlkriterien, die an APF-Journalisten gestellt werden, was das für Leute müssen sein, damit sie für diese Art von sogenannter Information tauglich können sein. Gut.
Wie ist die Information als erstes überhaupt reingekommen? Weißt du, also, was für Kanäle läuft so etwas? Weil wenn es an die Agenturen würde gehen, dann würde es ja sofort verbreiten. Also, dann könnte es schwer mehr kontrollieren, oder? Wenn es über die Agenturen würde laufen.
Wie meinst du die Information über die Katastrophe?
Wer erfährt das erste davon und wer kann der Automaten einschätzen, das Ausmaß, wo nachher so Massnahmen erfordern?
Ja, das wird wahrscheinlich schon ein Punkt sein, wo es auch wird in Zukunft darum gehen, dass man das klarer kann definieren und fassen. Gewisse sind also bei einem neuen Strahlenschutzgesetz. Wo ja eigentlich als einzige ist, wo sie jetzt quasi als Konsequenzen aus Tschernobyl ziehen. Es ist ja keine Diskussion über Abschalten, es ist keine Diskussion, allenfalls noch Kreisrauchst. Könnte man sich noch vorstellen, dass das geopfert wird, aber sonst ist ja da nichts passiert. Und das war etwas vom Ersten, wo der Egli dann in Auftrag gegeben hat. Also, die Strahlenschutzgesetzgebung voranzutreiben. Sie haben es schon lange versucht, etwas zu machen, also etwas zu ändern. Und schon vor zwei Jahren gab es mal in einer Vernehmlassung. Dann hat das ein bisschen gestockt, oder? Und jetzt haben sie das quasi als Anlass genommen, das möglichst schnell vorwärts zu treiben. Und das wird wahrscheinlich bei der Sondersession vom Parlament wird das wahrscheinlich unter Massnahmen zur Bewältigung wird das wahrscheinlich der Hauptpunkt sein. Also habe ich befürchtet. Und das ist, unter anderem wird das wahrscheinlich schon das Problem sein. Also wie das genau passiert ist, das ist sicher so, dass das aufgrund entweder von direkten Informationen oder von der Presse mal die Strahlenschutzbehörde alarmiert worden sind. Und dann ist es wahrscheinlich schon sehr schnell, ist das direkt die militärischen und Gesamtverteidigungsstellen sind da alarmiert worden. Und dann ist das eben in einer kurzen Zeit, zum Beispiel sind die NATS-Mitarbeiter zwangsverpflichtet worden. In einer kurzen Zeit hat das eigentlich.
Was ist NATS?
Nationale Alarmzentralen. Also all die da in Zürich da unterhalb der Meteorologischen Zentralanstalt ihren Bunker haben. Und in Bern hat es auch einen.
So Nachrichten.
Ein Sendebunker.
Ja, also dort, wo vor allem da die, wie heisst die Journalistin? Die ist die Einzige, die immer dort unten war und direkt aus dem Bunker rausgesehen hat. Und lustig war ja, dass sie wochenlang nicht gewusst, woher. Oder? Sie hat quasi einfach aus dem Bunker gesehen, wenn nicht gewusst, wo. Wusste eigentlich recht, mit wem sie schnurrt. Dann haben sie auch, ich kann mich noch genau erinnern, haben sie irgend zum Teil am Anfang haben sie ziemlich die Töchter einfach gebracht. Also die, wo, nicht der Chef und so, sondern irgendeiner, der immer das Gleiche gesagt hat und so. Also sie haben das wahnsinnig, sofort haben sie es sehr auf die Nats quasi konzentriert, also zum die politischen und militärischen Behörden von dem ein bisschen auszuhalten. Oder? Haben die also quasi verarbeitet und ich meine nicht umsonst ist ja weder einer der Herzattacke von denen. Das muss natürlich ein wahnsinniger Stress gewesen sein. Die haben jeden Tag so ein Kommunikat rausgegeben mit Tabellen und Berechnungen und Zeug.
Und baby's on fire, better throw her in the water. Look at her laughing like a heifer to the slaughter. Baby's on fire, and all the laughing boys are bitching, waiting for photos of the party so bewitching. Rescuers, row, row, do your best to change the subject. Blow the wind, blow, Joe, lend some assistance to the object. If you'll be my flotsam, I could be half the man I used to. They said you were hot stuff, and that's what baby's been reduced to.
Mit Baby on Fire.
Jetzt möchte ich mal zurück zu der Presse. Könntest du mal etwas sagen, wie das ganz konkret eingerichtet wird, die Anbindung? Das ist ja nicht. Also es scheint nicht ganz so einfach, jemandem zu sagen, an einem Tag oder irgendjemandem zu sagen, das und das dürft ihr nicht schreiben. Meistens kommen so Sachen von der Industrie, wo nachher mit Inseraten, Boykott drohen und so. Der Staat kann das irgendwie nicht auf die gleiche Art machen. Oder wie läuft das und aufgrund von welchen Kriterien werden die Pressemenschen, die dort in die Staatssprecher umgewandelt werden, aufgrund von welchen Kriterien werden die ausgewählt? Weißt du etwas dazu?
Ja, aufgrund von welchen Kriterien, dass die Mitglieder von der Abteilung Presse und Funkspruch, so eine von diesen Gesamtverteidigungsleitungsorganisationen, wie die zusammengesetzt sind, weiß ich nicht, aber ich nehme an, dass es erstens Leute sind, die bekannt sind mindestens staatstreue oder nicht sehr staatskritische Leute. Dass sie Militär sind, möglicherweise. Nicht alle, aber das ist auch eine wichtige Funktion. Und das sind natürlich die wichtigen Medien abdecken. Also vor allem Radio Fernsehen ist natürlich im Zentrum. Die Presse auch, aber Radio Fernsehen müssen natürlich ziemlich stark unter Kontrolle haben.
Und dass sie breite Wirkung haben und irgendwie beliebt sind auf eine Art, die einzelnen Figuren, die dort die einzelnen Stimmen zum Beispiel versprechen oder könnte in Erscheinung treten, dass es keine neue Stimme ist, oder?
Ja, als Beispiel Fernsehansager oder Radioansager, die müssen ja in einer Krisensituation als vertrauenswürdige Leute müssen die weiter funktionieren. Die werden auch ausgebildet auf das. Also die werden ausgebildet und damit konfrontiert, wenn sie in Notlage müssen. Und wie auftreten und so, also das ein Beispiel, das ist klar, oder?
Damit man nicht das Gefühl hat, es hockt hinten dran einer mit der Pistole, wo man ja sagt, so und so muss ich sagen.
Aber Bericht werden wir von Ihnen gemacht.
Bericht?
Oder Sie müssen einfach nur mal lesen.
Kommuniqué lesen.
Also, ja, ja, natürlich. Also das geht dann. Aber es braucht ein Vertrauen, oder? Wenn du wenn du jetzt plötzlich eine fremde Stimme Mittagsnachricht um 12:30 verliest, das überzeugt in dir oder immer das, also gar nicht, oder?
Das ist eine Situation noch.
Ja, das noch verstärken. Es geht ja darum, um das Vertrauen in die Behörde in jedem Fall zu haben und eben keine Panik und sich die Ahnung genau Verhalten und alles zeigen, das braucht das Vertrauen und das braucht die Leute, oder, die da überzeugend wirken. Direkten Einfluss weiss ich nicht, wie das geht. Also, zum Beispiel, das nimmt mich noch Wunder. Ich weiss das nicht, wie das genau passiert ist jetzt bei Tschernobyl. Also, wo ganz klar gesagt worden ist, ihr dürft jetzt da quasi nichts rauslassen oder bringt jetzt das gescheiter nicht. Im Interesse davon, dass einfach nur die Entwicklung nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden und so, das weiss ich nicht. Das muss ich sagen. Aber das ist bei Tschernobyl insofern noch etwas gewesen, weil also die Leute von der Nationalen Alarmzentrale, die sind ja dienstverpflichtet worden während ihrem Einsatz. Aber nicht die Journalisten von der APF sind zwar sicher in Erscheinung getreten, aber sie sind nicht direkt dienstverpflichtet worden. Und das wäre natürlich, also wenn sie dienstverpflichtet sind, unterstützen sie natürlich der Geheimhaltung. Und dann können sie das nicht mehr machen, sonst kommen sie mit der Militärjustiz zu tun, das ist klar, oder? Also dann ist dann bei einer eigentlichen Verpflichtung, und das geht es ja eben, letztlich geht das immer mehr darum, den Zustand, den wir heute haben, sich zu lösen quasi von einer Vorstellung von einem Krieg oder von einer vorübergehenden Krise und so, wo dann das müsste in Erscheinung treten, wo all die Organe, die da gemacht worden sind, müssten in Erscheinung treten. Gesamtverteidigung, weil das geht von etwas anderem aus. Es geht davon aus, dass die heutige Gesellschaft genug bedroht und selber schon eine Krisengesellschaft auf eine Art ist.
Jetzt will ich zu der Abteilung Presse und Funk noch ein paar Angaben. Der Peter hat vorher gesagt, es sei wichtig, dass in einem sogenannten Krisenfall, wie auch immer der definiert wird, die Journalisten von Presse und Radio und Fernsehen weiter funktionieren. Und das heisst natürlich auch, dass sie eben schon vorher funktionieren sollen und dass man vor allem auch den Übergang gar nicht merkt. Und man hat das ja bei Tschernobyl auch nicht gemerkt, dass jetzt da aus einem speziellen Bunker raus die Nachrichten verlesen werden und dass da ein spezielles Instrument ist zum Einsatz gekommen. Die APF hat übrigens auch schon in Aktion gewesen während der polnischen Botschaftsbesetzung im 82. Und dort sind also auch APF-Leute dienstverpflichtet worden. Also nicht so wie bei Tschernobyl. Jetzt vielleicht noch.
Könntest du ein paar Namen, noch bringen? Das haben wir in der Diskussion vorher eigentlich nicht gemacht.
Ein paar Namen, ja. Da ist zum Beispiel im Leitungsausschuss von der politisch-publizistischen Leitung, also wo quasi die politische Zensur ja macht, ist der Peter Studer vom TAGI.
Der macht es heute schon dort.
Der macht es heute. Eben, es ist irgendwie, man merkt wahrscheinlich gar keinen grossen Unterschied.
Nein.
Ebenfalls vom TAGI bei der APF dabei ist der Viktor Schlumpf als Kommandant von einer sogenannten Pressekompanie. Und was eben noch wichtig ist, ist für den Fernsehen, oder, dass die gleichen Leute immer als die gleichen Gesichter da erscheinen. Da sind die beliebten Roger Thirier, Alfred Fetscherin und Manny Weber.
Der ist nicht mehr beim Fernsehen inzwischen.
Der Alfred Fetscherin ist nicht
mehr
beim Fernsehen?
Nein, der ist doch jetzt bei Radio Z, so viel wie ich weiß.
Ah ja. Ja, aber der Manny Weber ist immer noch dabei. Oder? Und der Anton Schaller. Marc Schindler, das ist vom Fernsehen. Dann hat es Wilfried Maurer, der ist Chef Abhörer. Ich weiß nicht genau, was der macht.
Der muss irgendwie wahrscheinlich ausländische Sender oder engländische.
Wahrscheinlich. Oder eben kontrollieren, dass kein Sender irgendein Zeichen rauslässt.
Ja.
Einer von hier.
Aha, so etwas, ja.
Der von der NZZ hat es natürlich auch Leute. Früher war dabei der Chefredakteur Luchsinger. Der war lange der Leiter von der APF. Heute dabei sind der Wirtschaftsredakteur Jean-Paul Blampin als Kommandant von einer Agenturkompanie und der Inlandredakteur Ronald Rocken.
Der ist jetzt beim Bund.
Beim Bund? Wie beim Bund?
Chefredakteur,
aber der APF wird wahrscheinlich auch noch sein.
Ja.
Bei der Berner Zeitung, ja. Ist er. Der Leiter von der Ringier Journalistenschule, damit das gerade früh anfangen, der Franz C. Wittmer ist Leiter. Was ist der? Ja, der ist ja irgendwie etwas der APF.
So.
Der, vom Radio der Heinrich von Grünigen. Der SDA, also Agentur. Von der SDA-Agentur ist der Hans-Peter Kleiner. Vom Bund, Berner Bund, ist der Thomas Freidknecht. Und von der BZ der Peter Dellenbach Fischer. Also es sind alles Namen, wo im Alltag ihre Journalismus natürlich auch schon irgendwie vereinbaren mit dem, was von ihnen gefordert wird im Rahmen von Gesamtverteidigung. Und darum braucht es eben wahrscheinlich gar keine so Zensur, die machen das. Also, wo jetzt von oben wird klare Richtlinien geben, sondern das sind alles Leute, die die Zensur ja eigentlich schon also verinnerlicht haben oder von sich aus machen, ohne dass sie jetzt im Rahmen von der APF direkt würden handeln.
Ja, wenn wir jetzt noch die Worts ging runterlesen.
Ja, es ist so, dass im Herbst eben so Manöver stattfinden, wo die APF gross soll, mal der Öffentlichkeit präsentiert werden. Und zu diesem Zweck haben sie eine Pressekonferenz gemacht, weil es gibt Opposition gegen das Projekt. Und sie haben letzten Dienstag eine Pressekonferenz gemacht und sie dort sind die Journalisten in Uniform auftreten, der Peter Studer zum Beispiel.
Ja.
Und haben gesagt, eben, um was es da geht. Und es geht ja lediglich um die Ausübung journalistischen Handwerks unter rudimentären, realitätsnahen Bedingungen. Und zu dem Protest, den es gibt gegen die vorgesehene Übung, gibt es noch vielleicht etwas aus der Wut.
Also die Übung ist ja nicht nur von der APF, sondern es ist eine riesige Gesamtverteidigungsübung, wo die APF einfach ihre Part drin soll spielen. Ja. Nämlich, sie wollen eine Zeitung machen, wie da in Wort steht, von 30'000 bis 120'000 Exemplaren. Radio, Fernsehsendungen, Plakate, Flugblätter und behördliche Propaganda in außerordentlichen Lagen üben. Eine außerordentliche Lage können ebenso gut ein Krieg, ein Drucker, Innenstreik, der das Erscheinen der Presse verhindert, ein AKW-Unfall oder auch ein Bürgerkrieg sein. Gegen die APF-Übung im November haben die drei Journalistengewerkschaften SSM, VSJ und die SJU protestiert. Die SJU hat zudem beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement und beim EFET, weiß ich nicht, was das heißt, eine Beschwerde eingereicht. Auch die Gruppe Schweiz ohne Armee und der Schweizerische Friedensrat sowie andere antimilitaristische Organisationen wollen sich gegen die Gesamtverteidigungs- und die APF-Übung wehren. Und die machen am 30. September, am 7. im Haus vom Schweizerischen Friedensrat, der Gartenhofstrasse 7 Zürich, eine Sitzung. Was vielleicht noch gut wäre, wenn man dort von Anfang an ein bisschen teilhaben und teilnehmen dran.
Kannst du das Datum noch mal sagen, vielleicht?
30. September, am 7. im Schweizerischen Friedensrat, Gartenhofstrasse 7, Zürich.